Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was lernen wir aus PISA? Wie muss zum Beispiel die frühkindliche Bildung verbessert werden, damit die Kurve bei den Mathekompetenzen langfristig wieder nach oben geht? Das und mehr beschäftigt uns bis um drei. Mit Regina Brinkmann. Hallo. Seit Dienstag haben wir es mit den PISA-Ergebnissen ja schwarz auf weiß. Wissen, wie schlecht viele Jugendliche in Mathe sind. Und das Problem fängt nicht erst bei den Zahlen an, sondern schon bei den Sprachkenntnissen, mit denen Schülerinnen und Schüler dem Unterricht folgen können oder eben auch nicht. Wenn Kinder die deutsche Sprache nicht sicher beherrschen, weil sie in ihren Familien kaum oder nur schlecht gesprochen wird. Damit Kinder schon mit besseren Sprachkompetenzen in die Schule starten, richtet sich jetzt verstärkt der Blick auf die Kitas und die frühkindliche Bildung, die dort eigentlich schon laufen könnte. Inwieweit das unter den aktuellen Bedingungen in vielen Kitas überhaupt möglich ist und wie wir jetzt im Bereich der frühkindlichen Bildung auf die PISA-Ergebnisse reagieren sollten, habe ich besprochen mit Stefan Faas, Professor für frühkindliche Bildung mit Schwerpunkt auf Qualität an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, und außerdem ist er wissenschaftlicher Vorstand der PEDQuest-Stiftung. Zunächst wollte ich von ihm wissen, welchen Zusammenhang er sieht zwischen den schlechten PISA-Ergebnissen und der Art, wie bei uns in den letzten Jahren frühkindliche Bildung gelaufen ist.
Ich denke, dass wir zunächst einmal beachten müssen, dass wir keine direkten Ableitungen machen können von Kompetenzfeststellung bei 15-Jährigen zu dem Kita-Bereich. Wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir zunächst mal über Plausibilitäten, die aber sehr stark vorliegen, indem wir zum einen davon ausgehen müssen, dass sich Kompetenzen und Bildungsbiografien ja kontinuierlich aufbauen. Das heißt, was 15-Jährige können, haben sie in dem gesamten Verlauf ihrer Bildungsbiografie sich angeeignet. Und dann wissen wir aber auch aus aktuellen Schuleingangsuntersuchungen, dass ca. 30-50% der Kinder je nach Region einen Sprachförderbedarf haben. Und insofern ist das dann schon ein sehr starker Hinweis darauf, dass wir eben direkt auch im vorschulischen Bereich hier intervenieren müssten.
Es wird ja oft auch immer so über Fenster gesprochen, die sich dann irgendwann schließen. Sprachkompetenz ist vielleicht so eines dieser Fenster. Welche Fenster gibt es da vielleicht noch, also die man im Grunde genommen nur sozusagen in der frühkindlichen Bildung bespielen sollte?
Also sprachliche Bildung oder sprachliche Kompetenzen ist sicher der zentralste Bereich, den wir hier haben. Aber wir haben natürlich alle Kompetenzen, bauen sich kontinuierlich auf, und je später wir beginnen, umso schwieriger wird es. Das ist generell, und deswegen brauchen wir eigentlich in allen Bereichen, auch wenn wir an mathematische Kompetenzen denken, aber ganz stark auch an sozial-emotionale Kompetenzen denken, eine ganz frühe Förderung. Das ist wichtig, und die Potenziale der Kita sind auch gegeben. Also wir wissen das, dass insbesondere Kitas mit einer hohen Qualität hier auch kompensatorisch wirken können. Das heißt, wenn Kinder in der Familie bestimmte Lernanregungen nicht haben, dass die Kita das ganz gut ausgleichen kann oder zum gewissen Bereich ausgleichen kann. Voraussetzung ist aber, dass wir sicherstellen, dass die pädagogische Anregung, die Interaktion, die Kinder dort erleben, durchgehend eine hohe Qualität haben und dass die Kinder eine ausreichend lange Zeit die Kita besuchen und eben dann auch von einer solchen Qualität partizipieren können.
Jetzt haben Sie schon so oft das Wort Qualität genannt, Herr Professor Faas. Wie misst man die eigentlich und was wissen wir eigentlich jetzt über Qualität? Wir hören ja viel darüber, welche Defizite es aktuell in den Kitas gibt. Fachkräftemangel ist so eines. Mhm. Was wissen wir über Qualität? Wie wird die aktuell gemessen oder beobachtet?
Also grundlegend können wir drei große Bereiche unterscheiden. Das ist einmal die Orientierungsqualität. Das ist so die Vorstellung, Haltung, die Fachkräfte mit in die Arbeit einbringen oder eben auch kollektiviert die Orientierungspläne, die Bildungspläne. Dann haben wir Strukturqualität. Das sind die Erzieherinnen- oder Fachkräfte-Kind-Relation. Das ist die Ausbildung. Das ist so das, was eben in das System hineingeht. Aber das, was wirkt beim Kind, das ist die Prozessqualität. Das sind die Interaktionen, die Anregungen, die das Kind jeden Tag erleben kann in der Kita. Und das ist das Zentrale für die Kompetenzentwicklung. Also wie wird mit Kindern gesprochen? Wie viel wird vorgelesen? Wie viele Aktivitäten bzw. kognitive Herausforderungen habe ich hier? Aber auch, wie wird mit Konflikten umgegangen und solche Dinge? Wir messen meistens die Strukturqualität. Also wir haben auch in Deutschland Monitoring dazu, aber das bezieht sich nur auf die Frage, was geben wir in das System hinein? Das ist unterschiedlich, das ist eine Voraussetzung, aber das ist nicht das, was jetzt wirklich bei den Kindern ankommt. Das heißt, wir müssten die Interaktion messen und das kann man, indem man eben durch Beobachter in der Kita mitlebt, also dabei ist ein Vormittag von 8 bis 12 Uhr und einfach mal genau schaut, wie oft werden Kinder angesprochen, welche Aktivitäten werden durchgeführt, wie wird auf Äußerungen von Kindern reagiert, aber auch wie werden sie sozial-emotional in diesem Zusammenhang angesprochen. Und es gibt Studien, die genau aus solchen Beobachtungen und Kompetenzmessungen Zusammenhänge herstellen. Und die zeigen zum Teil ganz deutliche Zusammenhänge zwischen einer hohen, zum Beispiel sprachbezogenen Anregungsqualität und eben sprachlicher Entwicklung von Kindern. Und da wissen wir auch, das sind nicht nur kurzfristige, sondern das sind mittel- bis langfristige Effekte, also das heißt bis in die spätere Schulzeit hinein.
So, nun tagen ja die Kultusministerinnen und Kultusminister. Welche Empfehlungen würden Sie denen geben, auch im Bereich frühkindlicher Bildung? Wo sollte da künftig stärker und besser angesetzt werden?
Also wir haben in Deutschland vereinzelt Studien, wo wir sehen, dass es Einrichtungen gibt, die eine ganz gute Qualität haben, auch eine Qualität, wo wir von einer effektiven Förderung ausgehen. Dass wir aber auch einige Einrichtungen haben, die eigentlich eine unzureichende Qualität haben. Und wir wissen auch, dass Mehrheit der Einrichtungen in einem mittleren Bereich ist, die wahrscheinlich nicht ausreicht, um Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, ausreichend anzuregen. Was wir aber nicht haben, sind flächendeckende Daten. Das heißt, es ist nicht möglich, ganz gezielt hier eine Steuerung, eine Bildungssteuerung vorzunehmen. Und das heißt, wir agieren sehr stark im Blindflug. Und wenn wir jetzt Entwicklungen haben im Kontext des Fachkräftemangels, dass wir vielleicht sogar gezwungen sind, die Anforderungen bzw. die Einstellungsanforderungen runterzunehmen, dann sollten wir doch wenigstens wissen, wo die Qualität akzeptabel ist und wo nicht. Und vor dem Hintergrund fordern wir eigentlich, und da bin ich gar nicht alleine in der Wissenschaft, ein Qualitätsmonitoring auf der Prozessebene und am besten bundesweit.
Nach der PISA-Studie, welchen Handlungsbedarf gibt es bei der frühkindlichen Bildung? Darüber habe ich mit Stefan Faas gesprochen, Professor für frühkindliche Bildung mit Schwerpunkt auf Qualität an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Das ist schon interessant, welche bildungspolitischen Prioritäten die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in dieser Woche in ihrem Terminkalender gesetzt hat. Bei der Vorstellung der schlechten PISA-Ergebnisse ließ sie sich von ihrem parlamentarischen Staatssekretär vertreten. Gestern war die Ministerin aber wieder präsent, und zwar bei einer Konferenz, bei der ging es um die künftige Finanzbildungsstrategie, die ihr Haus gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium entwickelt. Auch bei diesem Termin interessant, Finanzminister Lindner war nicht dabei, weil er gerade erst einmal seine Staatsfinanzen in den Griff kriegen muss. So viel schon mal zum Thema, wie wichtig vielleicht gute Finanzbildung sein kann. Mehr Infos von der Konferenz hat Franz Johann mitgebracht.
Geldfragen hat jeder in jedem Alter. Vom Taschengeld bis zur Rente ist deshalb die Devise von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, wenn es um Finanzen geht. Die Bundesregierung arbeitet an einem Angebot, wie man dabei besser den Durchblick behält. Angesichts der Haushaltslage ist das auch für den Finanzminister eine Herausforderung. Christian Lindner musste den Termin gestern kurzfristig absagen. Staatssekretär Florian Tonka ist für ihn eingesprungen.
Wenn wir insgesamt ein höheres Niveau an Finanzbildung haben, dann ist es auch so, dass man den politischen Diskurs anders führen kann, informierter führen kann, dass eine Aktie nichts Schlimmes ist, wenn man richtig damit umgeht, gut diversifiziert, entsprechend langfristig orientiert anlegt.
Besser informiert zu sein. Dabei will die Bundesregierung helfen, und zwar zusammen mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Mit über 30 Ländern hat die OECD schon eine solche nationale Strategie für Finanzbildung aufgestellt. Jetzt hat auch Deutschland erste Ausschreibungen gestartet, sagte die Bildungsministerin.
Uns fehlt teilweise noch das Wissen. Wenn man sich in andere Länder schaut, gibt es deutlich mehr Daten. Und diese Datengrundlage zu haben, das löst noch nicht die Probleme. Aber man weiß zumindest, wo man steht und wo auch die Probleme liegen.
Mit diesen Daten will man klären, wie und auch wo man überhaupt Menschen mit Finanzfragen erreicht. Kamin Dinoya von der OECD hat bereits vielen Ländern geholfen, eine solche Strategie aufzustellen. Wenn man eine nationale Strategie aufstellt, um damit finanzielle Bildung auszubauen und damit mehr Leute in das Thema Finanzen einbezieht, das ist keine politische Entscheidung. Da kommt es nicht auf Parteien an. Das ist einfach wichtig als solches. Wichtig für die Entwicklung der Wirtschaft, dafür, dass es jedem Bürger finanziell gut geht. Für viele Experten gehört das Thema finanzielle Bildung auch in die Klassenräume. Dort mehr über Geld und Anlagen zu sprechen, war Stark-Watzinger ein Anliegen.
Die Schule ist ja heute ein Ort, an dem schon sehr viele Themen auch aufschlagen, auch viele gesellschaftliche Themen aufschlagen. Das sehen wir ja gerade in diesen Tagen nochmal. Deswegen sind die Länder auch von Anfang an mit eingebunden, eingeladen, sich zu beteiligen.
Die beiden Ministerien wollen die Schulen dann mit Arbeitsmaterialien versorgen. Laut Staatssekretär Tonka soll nächstes Jahr die Strategie stehen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon im Internet. Auf der Website mit geldundverstand.de kann sich nun jeder durchklicken von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zölle.
Zugehört hat Martina Schmäher, Referentin im Vorstandsbereich Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Und das ist ja eine Gewerkschaft, Frau Schmäher, die sehr viele Lehrkräfte vertritt. Helfen Sie mir gerade auf den Sprung, wie viel sind es?
280.000.
Genau. Und bei Ihrer Gewerkschaft kommt dieses Thema Finanzbildungsstrategie der Bundesregierung aber gar nicht gut an. Warum nicht?
Wir bemängeln insgesamt zunächst mal die fehlende Transparenz des Verfahrens und die Unklarheit über die sogenannte Finanzbildungsstrategie. Wir hatten ja zwei kleine Anfragen im Bundestag vorliegen. Und bei allen Fragen nach den Zielen, nach den Inhalten oder auch nach den konkreten Akteuren und Akteurinnen der Finanzbildungsstrategie wurden wir darauf verwiesen, dass die Strategie erst nächstes Jahr fertig ist und veröffentlicht wird. Das heißt, wir wissen Konkretes noch gar nicht. Und was wir aber besonders kritisieren aus Sicht der Bildungsgewerkschaft, ist das reduzierte Bildungsverständnis, das hier zum Ausdruck kommt. Nach allem, was bisher zu lesen ist, haben beide Ministerien die Lernenden oder Schülerinnen und Schüler hauptsächlich als Kunden oder als Abnehmerinnen von privater Altersvorsorge oder Aktien im Blick. Und sehen die Verantwortung für den Finanzmarkt oder sogar für den eigenen Wohlstand hauptsächlich bei den Leuten ganz persönlich. Damit wird Bildung individualisiert und das kritisieren wir unter anderem, dass da sozialwissenschaftliche Bezüge fehlen und der Verbraucherschutz in jeder Hinsicht fehlt.
Nun ist es aber jetzt so, dass viele Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien angeboten bekommen, teilweise vielleicht auch mit zweifelhaftem Interesse, also von Privatunternehmen, von Banken, wo gar nicht immer ganz klar ist, wie lobbyistisch ist das oder sind die Inhalte darin. Das wird ja vielfach oder wurde vielfach schon kritisiert. Da wäre doch jetzt so eine Strategie der Moment, wo man sagen könnte, ja, da zertifiziert man Unterlagen und lässt nur noch die in die Schulen.
Ja, das ist auch ein Interesse der GEW. Das fordern wir seit vielen Jahren, vor allen Dingen seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, seitdem diese Materialien die Schulen auch fluten. Jetzt könnte man sagen, gut, Minister Lindner und Stark-Watzinger, die könnten jetzt gucken, dass da solide, pädagogisch ausgewogene Angebote auch im Netz stehen. Im Moment stehen auf der Finanzbildungsplattform auch überwiegend öffentlich verantwortete Angebote, aber auch da muss man schauen, sind die pädagogischen Ansprüche des Materials des Finanzministeriums eigentlich ausgewogen? Aber was wir vor allen Dingen fürchten, ist, dass in Zukunft auch private Akteure ihre Angebote dort präsentieren können, also unter einem öffentlich verantworteten und aus Steuergeldern finanzierten Dach. Und das lässt insbesondere deshalb aufhören, weil die den Finanzmärkten mehr Kundinnen zuzuführen, ist ein explizites Ziel der beiden Ministerien. Und da würde ich sagen, da müssen wir aufpassen, dass kein Ausverkauf von Bildung stattfindet.
Nun gibt es ja immer viele Forderungen an Schule, neue Schulfächer aufzulegen. Finanzbildung, wo würde das überhaupt noch reinpassen?
Das ist in der Tat der Knackpunkt. Wann immer neue Inhalte oder Fächer gefordert werden, muss man auch sagen können, woher man die Stunden nimmt. Und zunächst mal kann man feststellen, dass die ökonomische Bildung insgesamt in den letzten Jahren in allen Bundesländern gestärkt worden ist. Und zwar auf Kosten der sozialwissenschaftlichen Fächer und zum Teil auch auf Kosten von Erdkunde, wie wir das in Baden-Württemberg gesehen haben. Ich würde auch sagen, die Finanzbildung hat ihren Ort in der schulischen Bildung. Also Zinseszins findet in Mathematik statt. Bestimmte andere Angelegenheiten, die mit Finanzmärkten zu tun haben, könnte man da behandeln oder auch in den sozialwissenschaftlichen oder politischen Fächern, wenn man sich die Struktur der Finanzmärkte anschaut. Ich würde aber sagen, das alles führt zu nichts, wenn man immer neue Fächer und Inhalte fordert. Denn gerade wenn wir uns die Krisen angucken, denen Schulen sich gegenüber sehen, also seit der Corona-Pandemie oder die Kriege, die Klimakrise, müsste man eigentlich viel mehr in die Richtung gehen, Schlüsselprobleme zu behandeln an Schulen, Schlüsselprobleme der Gesellschaft und von da ausgehend den Beitrag der bestehenden Schulfächer zu formulieren. Also wir brauchen mündige, kritikfähige, urteilskompetente und vor allen Dingen kompetente Menschen in Lesen, Schreiben, Rechnen. Das hat ja die PISA-Studie jetzt gezeigt. Denn wer das gut kann und die Zusammenhänge versteht, lässt sich bei finanziellen Angelegenheiten auch nicht über den Tisch ziehen.
Sagt Martina Schmer, Referentin im Vorstandsbereich Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, über die Pläne des Bundesfinanzministeriums und der Bundesbildungsministerin, eine neue Finanzbildungsstrategie aufzulegen. Vielen Dank, Frau Schmer.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Je digitaler Schule und Unterricht werden, desto mehr drängt sich diese Frage auf. Wie werden die Daten geschützt, zum Beispiel Noten oder Aufzeichnungen von Gesprächen mit Eltern oder Schulpsychologen? Das sind ja so sensible Daten, die vor Hackerangriffen unbedingt geschützt werden müssen. In Dänemark, wo ja schon sehr vieles überwiegend papierlos und digital läuft, gab es jüngst einen solchen Hackerangriff. Warum es so weit kommen konnte, hat Alex Buchwald für uns recherchiert.
Eine kurze Umfrage unter 16-jährigen Jugendlichen. Wie schützt du deinen Computer und das Servernetzwerk deiner Schule?
Keine Ahnung.
Eigentlich gar nicht.
Ja, Herr Norton.
Ich habe Norton installiert. Das beschützt mich gegen Viren und andere Angriffe aus dem Netz. Meine Eltern zahlen das.
Wir zählen dafür.
Das war eine von etwa 25 Befragten. Nahezu alle Schülerinnen und Schüler in Dänemark haben ab der 7. Klasse einen eigenen Laptop. Müssen sie auch, denn die meisten Aufgaben werden digital bearbeitet und auch korrigiert. Schriftliche Arbeiten und alle Prüfungen und Examen werden auf zentrale Server hochgeladen. Jede dänische Bildungsinstitution hat gut ausgebaute WLAN-Netzwerke. Dänische Schülerinnen und Schüler surfen, klicken, liken und chatten tagtäglich, relativ ungeschützt und auch ohne jeglichen Argwohn. Auch über das WLAN-Netzwerk ihrer jeweiligen Schule. Cybersicherheit? Stoff für eine Netflix-Serie. Diese Leichtigkeit oder Leichtsinnigkeit machen sich Hackergruppen zunutze. Anfang September wurde bekannt, dass in das Netzwerk von 5 zusammengeschlossenen Schulen in Süddänemark gehackt worden war. Die Täter kamen an Personennummern, vertrauliche Informationen und private Dateien von Schülerinnen und Schülern, einige von ihnen Minderjährige und auch von Angestellten. Für den Berufsschüler Daniel Lego war damals klar, wer hier die Verantwortung trägt. Das Sicherheitssystem der Schule war offensichtlich nicht gut genug. Die Schule hätte besser vorbereitet sein müssen. Ich weiß nur nicht, wie die Hacker ins System gekommen sind. Das weiß ja nur das verantwortliche IT-Center Süd. Das IT-Center Süd unterliegt dem EUC Süd, dem Erwerbsuddannelsescenter Süd. Direktorin Birgitte Kestrup-Hensen gibt ihrem Schüler recht. Zweifelsfrei sind wir seitens der Schulen für die Daten und Dateien verantwortlich, die wir speichern und aufbewahren. Daher kann ich gut verstehen, wenn Schülerinnen und Schüler und auch unsere Mitarbeiter meinen, dass es Aufgabe der Schule ist. Die Schule reagierte und informierte sofort die jetzigen etwa 8000 Schülerinnen und Schüler sowie das Personal. Doch darüber hinaus auch ehemalige. Insgesamt gingen 40.930 Schreiben heraus. Jeder war ein potenzielles Opfer. Für den IT-Spezialisten und Technikjournalisten Henrik Moltke von Denmarks Radio sind Hackerangriffe auf Schulen nichts Neues. Das hat mich eigentlich nicht groß überrascht. Wir haben mittlerweile über so viele dieser Angriffe berichtet, dass ich mich gar nicht mehr an jeden Einzelnen erinnern kann. Die Hacker hatten einen Computer mit einem Virus infiziert. Dieser Computer gehörte einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter oder aber einer Schülerin oder einem Schüler. Es reichte schon, dass sich dieser Computer ins Netzwerk der Schulen eingeloggt hatte. Denn anschließend wurde das Netzwerk befallen und die Hacker übernahmen die Kontrolle. Teilweise vertrauliche Daten wurden kopiert und anschließend auch noch auf dem Schulserver verschlüsselt. Plötzlich konnten weder die Schulen oder aber die Eigentümer auf ihre eigenen Daten zugreifen. Die Hackergruppe Riseda, die hinter dem Angriff steht, hat die Daten im Dark Web zum Kauf angeboten. Für 5 Bitcoins, was heute knapp 35.000 Euro entspricht. Käufer der Daten könnten mit Hilfe der Dateien direkt an einzelne Schülerinnen oder Schüler herantreten und sie unter Druck setzen. Zum Beispiel, indem sie drohen, empfindliche Details aus Gesprächen mit einer Schulpsychologin zu veröffentlichen. Das Erwerbsschuldennis-Center Sül wurde kontaktiert. Man hätte die Möglichkeit, die gestohlenen Daten zurückzukaufen. Eine indirekte Erpressung also, auf die sich Direktorin Birgitte Kestrup-Hensen nicht einlassen will. Wenn man gegenüber einer kriminellen Organisation nachgibt und Lösegeld zahlt, um die gestohlenen Daten zurückzubekommen, hält man diese Organisation am Leben und finanziert auch ihren nächsten Angriff.
Soweit von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.